Meine Damen und Herren, es ist Wertschätzungszeit und heute sprechen wir mal wieder zum zweiten Mal über ein Point-and-Click-Adventure, das ich im Steam-Kaufrausch eingesammelt habe. Es heißt The Last Door. Es ist ein Horror-Adventure und Pixel-Look hört man ja immer wieder, wenn es um so Indie-Spiele geht, gerne auch bei Adventures. Ich sag mal, in dem Falle handelt es sich um ein extremes Beispiel von Pixel-Look. Dazu allerdings gleich mehr. Zuerst begrüße ich Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo André, und ich habe mir ja schon ein paar Screenshots angeguckt und die Steam-Seite von The Last Door, und ich habe tatsächlich auch festgestellt, es scheint keinen Pixelbrei zu geben, der dich nicht sofort in einen Kaufrausch versetzt. Also in Sachen Pixeloptik ist das jetzt schon, ja, also 1985 hat angerufen und hätte seine Pixel gerne zurück.
Ja. Genau. Also normalerweise, wenn es so um Pixel-Look geht, dann hat man ja, keine Ahnung, vielleicht wenigstens so ein 16-Bit-Zeitalter vor Augen. Und The Last Door ist jetzt tatsächlich wirklich so C64-Grafik, allerdings immerhin mit größerer Farbpalette als damals und ab und zu mal so ein paar fortschrittliche Effekte reingeschmissen, wie zum Beispiel hier oder da mal eine Lichtquelle, die vielleicht so damals noch nicht möglich gewesen wäre. Aber ansonsten ist es schon sehr grob körnig, das Ganze.
Ja, ich habe hier gerade so ein Bild vor mir, wo du halt, ich nehme an, das ist der Protagonist, den du spielst, wo er so mit so einem Regenschirm in einer pixeligen Landschaft sitzt und man erkennt noch nicht, also er hat noch nicht mal Augen, um einfach nur zu den Versuch der Visualisierung zu bringen. Also das Gesicht ist eigentlich nur ein hautfarbener Pixel sozusagen oder mehrere hautfarbene Pixel.
Ja, das ist eines der Spiele, das kann man aus Lego nachbauen und wahrscheinlich ist das Foto dann von einem Screenshot nur deswegen zu unterscheiden, weil die Lego-Version realistischer aussieht.
Ich gehe aber jetzt davon aus, angesichts dieses enormen Pixel-Looks, der da dabei ist und die Tatsache, dass es anscheinend so ein bisschen auf H.P. Lovecraft-Dingen basiert, dass du es total super findest.
Also total super ist ja ein großes Wort. Ich fand's tatsächlich ganz nett. Ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich mal ein Spiel, das lohnt sich insofern zu besprechen, weil es so ein, zwei Sachen gab, wo ich gedacht habe, ach, das fand ich ja ganz bemerkenswert. Und es geht natürlich eigentlich damit los, dass es funktioniert, obwohl es so unglaublich grob abstrahiert ist. Und zwar auch in einer Art und Weise, wo ich habe auf die Screenshots geschaut und habe gedacht so, dann habe ich gesehen, okay, die frühen Steam-Reviews waren overwhelmingly positive. Also das heißt, da 90% oder so der Leute haben den Daumen nach oben gegeben. Da habe ich mir gedacht, das muss ja wohl gut sein. Dann haben einige Leute in den Steam-Reviews auch noch geschrieben, hier würde ein Horror-Adventure vorliegen, da funktioniert der Horror. Da habe ich mir gedacht so, haha, und das ausgerechnet bei der Optik, now I am intrigued. Und dann habe ich mir halt gedacht, jetzt guckst du es dir mal an. Und ich sag mal, ich war schon ordentlich unterhalten. Ich habe das im Steam-Sale, habe ich gesagt, gekauft. Ich glaube, schon sehr günstig. Also das ist ein Spiel, das ist episodisch erschienen. Und jetzt gibt's halt diese komplette erste Season und auch die zweite schon. Und ich glaube, mit der zweiten ist es dann abgeschlossen. Ich habe nur die erste gespielt, nur um die soll es hier gehen. Und die erste Season habe ich jetzt, glaube ich, jetzt, keine Ahnung, 3 € oder so bekommen. Es war wirklich sehr günstig. Also es war deutlich unter der Fuck-It-Grenze.
Okay. Ganz kurz zur Relation und zum Kontext. Im Nicht-Sale kostet die komplette Season 1 10 €. Das heißt, das ist auch der Preis, den wir am Schluss wertschätzen sollten, wobei du dann ja bestimmt wieder darauf hinweisen wirst, hey, im Sale für 3 € ist es so und für 10 € dann vielleicht so, aber dazu kommen wir später noch. Erzähl mir erste Frage wäre, wenn du sagst Season 1, aus wie vielen Episoden besteht sie denn?
Es sind 5 Episoden, wenn mich nicht alles täuscht. Jede davon spielst du so, keine Ahnung, 1-2 Stündchen, würde ich mal sagen, je nachdem, ob du vielleicht irgendwo mal ein bisschen blöde hängen bleibst. Also es geht einigermaßen fluffig, das sind alles so nette kleine Häppchen, die man mal eben so wegkonsumieren kann. Es ist auch rätseltechnisch nichts dabei, wo ich jetzt gedacht hätte, Mensch, das ist ja überbordend schwierig. Bedeutet umgekehrt auch, es war wenig dabei, wo ich jetzt gedacht habe, so, oh, das ist ja jetzt besonders originell oder sowas. So 1-2 Kleinigkeiten, da komme ich später noch drauf, die fand ich eigentlich ganz nett gemacht, weil sie ja vor allem sich schön eingefügt haben in die ganze Stimmung von dem Spiel. Und da würde ich vielleicht mal ganz kurz anfangen. Also du hast ja schon gesagt, das ist angelehnt an Geschichten von Lovecraft, Poe. Nicht in der Hinsicht, dass sie sie tatsächlich direkt nacherzählen würden, sondern in der Art und Weise, wie diese Handlung angelegt ist. Also du bist ein junger Mann, der kriegt einen Brief, einen mysteriösen Brief von einem alten Schulfreund und jetzt kehrst du halt also dann zurück auch so ein bisschen in die Heimat und willst den besuchen, mal schauen, was da los ist. Und dann musst du feststellen, dass der sich erhängt hat auf dem Dachboden seines Hauses. Und das ist insofern schon mal interessant, weil du spielst gleich in der allerersten Szene genau das nämlich, also der Anthony Beechworth, dein alter Freund, der dir diese kryptische Nachricht geschickt hat, ja, du spielst das Rätsel, das erste Rätsel, das du in diesem Spiel spielst, ist, dass er sich aufhängt, so benutze den Strick mit dem Balken und so weiter. Und das war so das Ding, wo ich am Anfang noch gedacht habe, so, oh cool, also, auch wenn es eine bizarre Bemerkung mal sein mag in diesem Kontext, aber da habe ich gedacht, so, das war ein Einstieg für einen Adventure, zu sagen so, okay, und das Erste, was du machst, ist, du hilfst dieser Pixelspielfigur dabei, sich aufzuknüpfen.
Okay, das klingt in der Tat durchaus interessant. Das ist aber dann sozusagen der Einstieg, also da spielst du noch nicht deine, ganz kurz zum Verständnis, da spielst du noch nicht den eigentlichen Protagonisten, sondern du spielst sozusagen in einer Art Prolog den Selbstmord nach, den sein Freund begeht.
Ganz genau, ja. Und das ist halt sehr schön. Also das ist ja so, im Film sagt man setting the tone, ne? Dass wenn du also am Anfang so eine kurze Sequenz, die sie dem Zuschauer schon mal ein bisschen verdeutlicht, in welche Richtung das Ganze hier geht. Und das haben sie, finde ich, sehr schön gemacht. Und sie haben in diesem Adventure, in dieser ersten Staffel, haben sie durchaus einige Sachen drin, wo ich immer mal wieder gedacht habe, so, das ist cool, da könnte sich ein Adventure-Designer durchaus die eine oder andere Geschichte von abgucken, weil sie halt so, sie machen auch inszenatorisch ein paar Dinge, zum Beispiel wechseln sie ab und zu in ein paar Szenen in eine Außenkamera. Du hast ja normalerweise eher so einen räumlichen Querschnitt, wie als würde man seitlich in so ein Puppenhaus reinfilmen bei einem Adventure und dann läufst du da rum, das ist auch hier so in den meisten Fällen. Aber dann haben sie einige Szenen, wo sie dann halt in so eine Außenkamera wechseln, wo das Gebäude zum Beispiel von außen zu sehen ist und du klickst halt den zum Beispiel an den rechten Rand und er läuft von links nach rechts und du siehst dann aber ihn immer nur an den Fenstern zum Beispiel vorbeilaufen. Und das sind so kleine Kniffe, wo ich echt gedacht habe, Mensch, das ist echt eine nette Geschichte, um das ein bisschen aufzulockern, weil das ja ansonsten eine sehr statische Angelegenheit ist mit den Point-and-Click-Adventures. Und eben auch diese Einführung. Jede Episode hat so einen kleinen Prolog, so eine kleine Einführungssequenz, bevor du dann den DeWitt, das ist dein Charakter, Jeremiah DeWitt, den du spielst, bevor du dann die Kontrolle wieder über den übernimmst und dann sozusagen der Hauptgeschichte folgst. Das sind auch immer diese kleinen Einstiegssequenzen, sind im Grunde genommen immer so die das Kernmysterium. Das sind halt meistens irgendwelche Figuren, die du dann halt kurz spielst und so. Und das sind dann meistens die Figuren, da bist du gerade auf der Suche nach denen, weil du mit denen sprechen willst oder weil die auch zu diesem Kreis deiner alten Schulfreunde gehören, um den es da so ein bisschen geht.
Okay, jetzt erzähl mir aber mal was zum, wie sich das spielt, weil folgender Hintergrund. Ich gucke mir so einen Screenshot an und dann fühlt man sich natürlich unwillkürlich erinnert an so Zack McCracken, Maniac Mansion, auch wenn die technische Natur schon ein bisschen weiter ausgesehen haben, aber das ist so die Ära, an die man sich zurückerinnert fühlt. Und dann erinnert man sich natürlich auch daran, dass die dann unten so eine Befehlsleiste hatten, wo man dann den Befehl angeklickt hat und dann irgendwo in der Spielwelt auf das Objekt, mit dem man was machen will. Hier sehe ich aber gar keine Befehlsleiste, sondern ich sehe auf den Screenshots tatsächlich nur einen Cursor. Das heißt, wie spielt es sich de facto? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also in der Hinsicht spielt es sich eigentlich wie ein eher moderneres Point-and-Click-Adventure, in dem es halt einen größtenteils intelligenten Cursor hat. Also du hast verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eben aufheben oder indem du benutzt oder sowas. Und in den meisten, also in allen Fällen reagiert dann der Cursor einfach kontextsensitiv. Also das eine wird untersucht, das nächste wird gelesen, das dritte wird aufgehoben oder so. Und das ist dann halt jeweils so, wie es gerade passt. Und es gibt allerdings ein Inventar. Es gibt ganz wenige Inventarrätsel. In der Menge der Fälle ist es nur dafür da, dass du eben ein Objekt aus dem Inventar rausholst, um es dann in der Umgebung einzusetzen.
Okay, und wenn wir jetzt über Hotspots reden, klassische Adventure-Natur, gibt's eine optionale Hotspot-Anzeige? Weil auch da wieder, ich gucke jetzt so auf den Screenshot drauf und stelle fest, dass ich vielleicht so ein bisschen in den letzten Jahren durch die modernen Adventure und durch die hochauflösenden Grafiken und so weiter vielleicht so ein bisschen das Lesen des Bildschirms dass ich vergessen habe, wie das geht. Aber ich glaube, wenn es da jetzt keine Hotspot-Anzeige gäbe, müsste ich mich da echt so ein bisschen reinfuchsen wieder. Ich gucke mir so ein Screenshot an und denke, was du da alles anklicken kannst. Und bei Teilen weiß ich gar nicht, was das darstellen soll, einfach weil so ein starker Pixel-Look ist. Wie ist das gelöst?
Also gibt es nicht, oder zumindest habe ich sie aber auch gar nicht gebraucht, weil dadurch, dass diese Grafik so grobkörnig ist, ehrlich gesagt, ist der komplette Bildschirm binnen Sekunden einfach abgesucht. Es gibt nicht ein feines Detail, das dir entgehen könnte, weil selbst dein einzelner Pixel in Anführungsstrichen innerhalb dieses Grafikstils immer groß genug ist. Es gibt auch jetzt eigentlich nirgendwo was in meiner Erinnerung, wo man jetzt irgendein extrem filigranes Element anklicken musste. Ohne dass es ganz offensichtlich gewesen wäre. Einmal musste man eine Glühbirne einsammeln, aber das ist halt eine Lichtquelle, deswegen war es trotzdem sehr auffällig. Und also das heißt, du hast wirklich überhaupt kein Problem zu identifizieren, was man eventuell anklicken, untersuchen könnte oder sowas. Es gibt halt einfach, weil das so grob ist, du hast 4, 5 Objekte, klar identifizierbare Objekte in so einem Bildschirm meistens, und dann war es das schon.
Okay, und ich nehme dann an, dass wenn du dann drüber gehst mit dem Cursor, auch tatsächlich indiziert wird, mit dem, hier kann ich was machen, oder muss ich dann tatsächlich alles abklicken?
Nein, natürlich. Sobald du mit dem Cursor drüber gehst oder sowas, dann kommt da auch ein Text, der dir verrät, was das denn für ein Objekt ist. Das ist ja auch bei dieser Art von abstrahierter Grafik teilweise relativ wichtig, dass du, weißt du, manchmal kann man schon unsicher sein, was das jetzt genau sein soll. Ist das jetzt ein Kerzenleuchter oder eine Kerze oder keine Ahnung, was auf dem Tisch steht.
Ja, das ist das, was ich meinte, wenn ich mir so ein paar von diesen Bildern angucke, wo ich denke, ich habe keine Ahnung, was das da rechts neben dem Tisch sein soll. Könnte ein Mülleimer sein, könnte aber auch ein Hermelin sein oder so. Ich weiß es nicht. Gut, reden wir über das Rätseldesign, weil du gerade auch schon was gesagt hast zum Thema, an einer Stelle muss man eine Glühbirne einsammeln und so weiter. Wie ist das Rätseldesign?
Das ist insofern halt, wie gesagt, einigermaßen angenehm, einfach und logisch. Es gibt halt, glaube ich, kein Rätsel, von dem ich behaupten würde, Mensch, das war so ein tolles, cleveres Rätsel. Was mir gut gefallen hat, ist halt, dass sie sich teilweise sehr schön bemühen, in diese durchaus etwas morbide Atmosphäre auch passende Rätsel einzugliedern. Es gibt ein Rätsel, das spoiler ich jetzt mal. Achtung, Achtung. Da musst du zum Beispiel eine Dunkelkammer rot beleuchten. Und wie machst du das? Du schraubst halt die Glühbirne raus und gehst raus und da liegt irgendwo ein Tierkadaver rum und dann malst du sie halt rot an, indem du sie in so ein aufgeschlitztes Reh reinhältst und sie mit Blut beschmierst und sie dann wieder in die Fassung schraubst. Und solche Sachen gibt's in dem Spiel. Und das fand ich tatsächlich eigentlich relativ nett. Es ist weniger, dass ich jetzt gedacht habe, boah, dieses Rätsel ist in der logischen Herausforderung, in dieser Kombinatorik, aber total interessant oder clever gemacht, sondern es war eher so, dass ich gedacht habe, so, ha, das ist nicht so eine langweilige Handlung, sondern sie ist in ihrer düsteren, morbiden Anlage her. Das macht es automatisch, finde ich, interessanter, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Grillzange benutze, um irgendwo eine Badeente rauszufischen, den Schlüssel zu kriegen und das Sparschwein zu knacken und Geld zu kriegen, um Zigaretten zu kaufen, weißt du? Sondern es war halt immer so Zeug, wo man so dachte, so, okay, da will ich jetzt mal sehen, wie das aussieht und was ich da machen kann.
Das, die Sache mit dem Reh und dem Blut klingt jetzt allerdings auch schon wieder recht morbide, genauso wie das Nachspielen eines Selbstmordes. Um vielleicht damit jetzt die Kurve so in die Erzählung und in die ganze Thematik des Ganzen zu bringen, zieht sich das so wie ein roter Faden dann auch tatsächlich durch, diese Morbidität, und wie gut ist die Geschichte tatsächlich? Weil sobald du natürlich Poe sagst und Lovecraft sagst, dann kriege ich große Augen und bin total interessiert, und so eine gute Lovecraftsche Geschichte spiele ich immer wieder gerne oder lese sie auch immer wieder gerne. Ist es also was für mich?
Wenn man das Spiel kauft mit diesen großen Namen vor Augen, wird man unweigerlich enttäuscht sein. Weil auf den Level, da kommt's nicht. Also natürlich nicht mal ansatzweise. Die Motive sind tatsächlich eher das, was vergleichbar ist, weniger als das, was die Qualität ausmacht von den Werken. Also insbesondere Lovecraft ist sehr einfach zu identifizieren. Es geht halt um ein großes Böses, das irgendwo in einer Art Parallelwelt so hinter dem Vorhang der Realität lauert und droht hervorzubrechen, und Menschen, die man trifft und die damit in irgendeiner Form in Kontakt gekommen sind, sind entweder kurz vor dem Wahnsinn oder ihm endgültig schon verfallen. All solche Sachen sind halt so als typische Lovecraft-Elemente in dem Spiel enthalten. Die ganze Erzählung ist so aufgebaut, dass es im Kern, würde ich halt sagen, orientiert sich eher an Lovecraft. Es gibt ein paar Sachen, die so ein bisschen an Poe erinnern, halt so mit alten Familien, die über die Jahre sozusagen in Schiff und Schande versunken sind und so weiter, und was die für Geheimnisse noch haben. Aber ich würde behaupten, am ehesten versucht man da, sich so ein bisschen an Lovecraft zu orientieren. Es ist dafür aber ehrlich gesagt erstens nicht gut genug geschrieben. Im Gegenteil, es ist teilweise sogar ein bisschen schlampig. Da gibt es Rechtschreibfehler. Es ist deswegen nicht schlecht geschrieben. Es ist ganz ordentlich, ist gut, wenn man freundlich sein möchte, aber es ist halt weder sensationell und auch irgendwo in der Sphäre von Lovecraft zu verorten. Das heißt also, wenn man eher die Atmosphäre schätzt, die Lovecraft-Geschichten verbreiten und aufmachen, und diese Art von Horror mag, dann ist es ganz gut. Ansonsten ist es halt, ja, ein bisschen, es ist eine Schauergeschichte, aber es ist nicht wirklich gruselig, und es ist für dich natürlich deswegen auch schon alleine untauglich, weil es ein Adventure mit Jumpscares ist.
Ein Adventure mit Jumpscares. Wie geht denn das?
Ja, das ist wie so ein Jumpscare natürlich funktioniert, ne? Eine sehr plötzliche Veränderung in der Szenerie mit einem entsprechenden Soundeffekt dazu.
Okay, ich würde ja jetzt sagen, spoiler mich mal, aber ich will ja jetzt nicht, dass die ganzen anderen armen Leute, die jetzt vielleicht mit Jumpscares nicht ganz so ein Problem haben wie ich, jetzt auch gespoilert werden. Deswegen musst du mich dann wahrscheinlich im Anschluss einfach mal mit so einer Szene spoilern, oder kannst du so ein bisschen umschreiben? Ich kann es mir jetzt echt tatsächlich so ganz konkret in einem solchen Pixel-Point-and-Click-Adventure nicht so ganz vorstellen. Ist es dann sowas in der Art wie, keine Ahnung, ich klicke auf einen Sarg, um jetzt einfach mal irgendwas zu machen, und dann kommt der entsprechende Soundeffekt, und da peitscht dann irgendeine finstere Gestalt aus dem Sarg nach oben.
Stell dir die berühmt-berüchtigte Szene aus Resident Evil vor, wenn der Hund oder dieser mutierte Hund durchs Fenster gesprungen kommt. Das stell dir einfach in Form bei einem Point-and-Click-Adventure vor, in der Art.
Okay. Point-and-Click-Adventure mit Jumpscares. Gibt's davon viele?
Also nicht wirklich, wirklich viele. Ich würde mal sagen, vielleicht 3, 4, 5, maximal einen pro Folge im Schnitt des Ganzen. Also es gab immer mal wieder welche, aber es war jetzt weder inflationär noch so, dass ich jetzt dachte, mein Gott. Es ist natürlich, weil du am Anfang nicht damit rechnest, als der erste gekommen ist, da habe ich echt so ein bisschen gedacht, so, was war denn das jetzt? Das war halt einfach, weil ich bei einem Adventure, was natürlich eigentlich auch schon schön subversiv ist sozusagen, da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Deswegen bin ich beim ersten Mal doch noch zusammengefahren. Aber ansonsten ist das natürlich halt auch da wieder durch die Grafik und dadurch, dass das halt alles sonst ein relativ beschauliches Ding ist, nicht so, dass ich dachte, mein Gott, diese Jumpscares oder sonst irgendwas. Aber das hilft halt, die Atmosphäre aufzubauen. Es ist, wie gesagt, auch ansonsten halt so eine nette kleine Lagerfeuer-Schauergeschichte und so. Und es, also die Atmosphäre funktioniert halt erstaunlich gut, ne? Du hast halt einfach diese typische Erzählung mit diesen Lovecraft-Themen. Die Atmosphäre ist ganz hübsch aufgebaut. Sehr viel passiert bei dir im Kopf, weil die Grafik halt einfach auch so wenig Greifbares anbietet. Sie sind, wie schon beschrieben, angemessen wenig zurückhaltend, wenn es eben um diese Morbidität geht, auch so in der ganzen Erzählung, was sonst so zu sehen ist und so. Und dadurch entsteht, finde ich, durchaus eine ganz interessante Atmosphäre für so einen Adventure, und bemerkenswert, insbesondere auch in Anbetracht der grafischen Darstellung.
Muss an der Stelle übrigens dann eine ganz kurze Sache auch von mir erzählen, wenn wir schon beim Thema unerwartete Jumpscares sind. Der beste, weil unerwartetste Jumpscare, den ich je gesehen habe, ist übrigens in Das Boot. Ein U-Boot-Film hat den besten Jumpscare aller Zeiten. Ah. Kannst du dich daran noch erinnern, die Szene, wenn sie verzweifelt mit dem Periskop nach dem Zerstörer suchen?
Ach so, und dann fährt er auf einmal direkt auf sie zu.
Genau, und einmal, dann drehen sie das Periskop und er fährt in dem Moment halt, ist halt quasi direkt vor diesem Periskop, ist brillant. Ein Jumpscare, ein gut eingesetzter Jumpscare in einem U-Boot-Film, das muss man erstmal jemandem nachmachen.
Da müsste ich jetzt, hast du die Szene genau genug im Kopf, um zu wissen, gibt es da einen Soundeffekt dazu?
Ich meine, er hat tatsächlich dieses Geräusch, ich meine, das Boot operiert ja extrem viel mit einfach nur den Soundeffekten. Ich glaube, du hörst dann tatsächlich das Rattern der Schiffsschraube oder so, aber ist schon ein bisschen länger her, deswegen mag mich der ein oder andere Hörer auch gerne korrigieren, wenn das nicht so stimmt. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das Boot, aber auch da habe ich es nicht mehr zu genau im Kopf, auch so ein bisschen cheatet, weil viele effektive Jumpscares, zum Beispiel Cujo hat einen, der die Verfilmung von dem Stephen King Roman, wo der Hund an einer Stelle auftaucht, wo er eigentlich nie sein dürfte. Was die Kontinuität angeht, aber das kann halt sehr effektiv sein. Und ich hatte bei Das Boot immer so den Eindruck, ich müsste mir dann dahingehend nochmal sehr genau angucken, dass der Zerstörer auch an einer Position ist, wo er eigentlich nicht sein dürfte und weswegen du als Zuschauer nicht erwartest, dass das passiert. Aber okay, gut eingesetzt finde ich das ein brillantes Mittel. Fuck Continuity, All-Out-Effects.
Bin ja fast noch entsetzter über die Tatsache, dass du die Verfilmung von Cujo gesehen hast.
Das war in meiner ich lese alles von Stephen King Phase und ich gucke alles von Stephen King Phase so irgendwann im Teenie.
Gelesen habe ich den auch. Ich fand den furchtbar scheiße, ehrlich gesagt, den Roman. Jetzt
Cujo, keinen besonders guten King, aber auch keinen schlechten. Aber bevor wir abschweifen, ich entnehme jetzt deinen bisherigen Ausführungen zu The Last Door, dass die Geschichte okayisch ist, wenn man so auf die Lovecraft-Motive steht, dass die Rätsel okayisch sind, wenn man halt auf klassische Point-and-Click-Adventure-Rätsel steht. Aber ich entnehme nie das, was man jetzt bei Steam mit den, die immer noch äußerst positive Reviews haben und sehr viele Reviewer sagen, das ist ein absolut fantastisches Adventure. Da gibt's teilweise welche, die sagen, ich spiele jetzt seit 1990 Adventures und so ein gutes ist mir noch nie untergekommen. Das teilst du dann nicht.
Nein, das nenne ich übrigens den Rotten Tomatoes Effekt. Rotten Tomatoes ist ein Aggregator, wer es nicht kennt, die fassen Reviews zu Filmen zusammen und dann gibt es quasi eine Prozentwertung, aber diese Prozentwertung sagt aus, wie viel Prozent der Reviews, die erfasst wurden, von Rotten Tomatoes als positiv eingestuft wurden. Und was dabei rauskommt, ist, dass Filme, die keinem wirklich wehtun, die nicht richtig herausragend sind, aber wo alle irgendwie so hinterher sagen, so, ja, war schon gut. Also, ja, ist halt so, ne? Nichts irgendwie so richtig scheiße drin, so dass keiner den Daumen nach unten geben will, alles nicht richtig herausragend, aber alle geben irgendwie so einen Daumen nach oben, haben dann hinterher 95% auf Rotten Tomatoes, ja. Einfach nur, weil es einfach so richtig solide war, aber es gab halt keinen Grund jetzt zu sagen, nee, ist scheiße. Und ehrlich gesagt, ich glaube, der ähnliche Effekt tritt auf bei The Last Door, plus natürlich Indie-Bonus, sympathisch, ne, wird auch gepublished von Phoenix Online. Das sind die sich gegründet haben aus diesem King's Quest Remake, was eigentlich dann Activision, da wollte Activision ihnen den Hahn zudrehen und dann habe ich damals den Caesar Bitter, einer von den Machern von diesem King's Quest Remake, den habe ich dann damals im Rahmen der GDC interviewt und der war am Boden zerstört. Es war auch ein Artikel auf Krawall damals und so, hat ganz viele sehr emotionale Reaktionen hervorgerufen und die haben sich dann halt berappelt, durften das trotzdem rausbringen und die haben jetzt anscheinend sogar so ein eigenes Publishing, wo sie eben solche kleinen Spiele rausbringen. Gemacht ist es von The Game Kitchen, die sagen mir nun gar nichts. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das natürlich genau die Menschen sind, denen Sympathien dann auch zufliegen, wenn sie halt auch noch so ein charmantes Super-Retro-Spiel machen. Also das ist so meine Erklärung für diese Steam-Reviews. Es ist halt nämlich genau dieser Fall von, es ist halt nett, es ist schön, es ist cool, ich bin auch jetzt nicht gewillt, das irgendwie zu treten. Es war nicht schlecht, es war nicht schrecklich. Es hat so ein paar Sachen gemacht, die sind ehrlich gesagt unnötig. Also zum Beispiel, sie haben so Szenen, da gehst du links aus dem Bild, ja, und dann kommst du aber im nächsten Screen auf einmal seitenverkehrt wieder rein. Und das ist dann halt für die Orientierung des Nutzers ist das furchtbar. Dann läufst du auf einmal völlig verquer in die andere Richtung und du verstehst nicht, warum das passiert. Und solche Sachen, naja, das muss eigentlich nicht sein. Also da kann man jetzt natürlich auch wieder die Überinterpretation ansetzen und sagen, oh, das ist bestimmt wie bei Shining, wo der Kubrick absichtlich irgendwo die ganze Orientierung in dieser Villa kaputt gemacht hat. Aber ich würde sagen, dass es, wenn ich da auf diese Rechtschreibfehler und so schaue, ist das, glaube ich, eher unabsichtlich geschehen. Aber es ist halt nett. Es ist ein nettes Point-and-Click-Adventure mit Jumpscares. Es erschafft eine erstaunlich gute Atmosphäre, auch gemessen an seinem Grafikstil. Es hat halt so ein richtiges Super-Retro-Feeling. Es hat so diese netten Lovecraft-Anleihen, die sind halt gefällig. Es kommt kein richtiges Lovecraft-Gefühl auf, auch weil sie dieses große Monster sozusagen hinter den Kulissen meiner Meinung nach einfach zu stark erklären. Das sollte man bei sowas meiner Meinung nach nicht tun. Ja, aber ist halt ein nettes Ding. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur diese erste Staffel gespielt. Es gibt noch eine zweite Staffel, in der man dann mit einer anderen Spielfigur diese Handlung nochmal irgendwie aus einer anderen Perspektive spielt, beziehungsweise auch fortsetzt. Und dann ist es damit wohl auch abgeschlossen. Ich habe es im Steelsphere, wie gesagt, günstig gekauft. Und dann die zweite Season für 10 nochmal hinterher zu kaufen, da hatte ich dann schon keine Lust mehr, was einen deutlichen Hinweis wahrscheinlich auf die Wertschätzung gibt.
Bevor wir dann tatsächlich zu Hop oder Top bei der Wertschätzung kurz kommen, eine Frage noch, weil du es gerade angesprochen hast. Immer wenn ich so Season 1 höre, denke ich, das hört bestimmt so mit so einem Cliffhanger auf und ich muss dann noch die zweite Season kaufen oder spielen, um zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ist das hier der Fall?
Es ist natürlich ein offenes Ende. Es geht ja auch noch weiter. Es gibt auch einen Cliffhanger, weil es sozusagen schon mal die Handlung mit dieser anderen Figur in der zweiten Staffel dann aufmacht. Insofern würde ich sagen, ja, aber es ist nicht so dieser Art Cliffhanger, finde ich, wo ich jetzt da saß und mir dachte so, oh Mann, jetzt will ich ja eigentlich wissen, was da oder da passiert ist oder so. Also ich hatte das Gefühl, dass so die Geschichte von dem David, die war so weit, zumindest haben sie den Sack zugemacht, dass ich jetzt irgendwie nicht da saß und jetzt an den Nägeln kauen würde, weil ich unbedingt wissen will, wie was da jetzt noch passiert oder so und noch so viele Fragen offen sind.
Okay, dann zur Wertschätzung. Wir haben jetzt schon relativ viel Zeit mit dem Spielchen zugebracht, war aber echt sehr interessant und aufschlussreich. Aber jetzt 9,99 €. Ist es der Spaß wert oder nicht? Das klang jetzt bei dir so wie ein sowohl als auch.
Ist es das nicht immer?
Ja, weil du dich einfach nicht festlegen willst. Du bist so ein Hoch.
Bestimmt ja gar nicht. Ich lege mich immer fest, aber immer nur unter der jeweiligen Prämisse. Also in dem Falle, ehrlich gesagt, nachdem ich jetzt die erste Staffel gespielt habe, hatte ich dann, wie gesagt, also keine Lust mehr, 10 für die zweite auf den Tisch zu legen. Das legt nahe, ehrlich gesagt, dass es diese 10 vielleicht nicht wert ist. Vielleicht aber auch nur, weil ich jetzt eben schon meine Dosis bekommen habe. Insgesamt, ehrlich gesagt, ich finde, es ist halt, ja, das ist eine stilistische Entscheidung mit diesem Ultra-Pixel-Look, aber boah, also für was das technisch so wirklich, also gewollt oder ungewollt, extra rückständig ist und dann auch noch in diesem Steam-Kosmos 10 € aufzurufen, ist schon eine ziemlich harte Ansage, auch in fast jeder Beziehung kann man machen. Ich würde aber da auch, das ist eher ein Titel, wo ich sage, sobald er die magische André Peschke-Grenze von 5 unterschreitet, dann würde ich ihn empfehlen, für 10 würde ich das eher nicht tun.
Gut. Das ist doch eine für André Peschke-Verhältnisse ziemlich klare Ansage. Damit gebe ich mich an dieser Stelle zufrieden. Ich möchte noch eine Sache machen. Sag bitte nicht mehr in Spielen irgendwas über Rechtschreibung. Das ist kein valider Kritikpunkt von jemandem, der eine Kommasetzung wie ein Zerkrush hat.
Aber wenn es doch sogar mir auffällt, ist es dann nicht eindeutig, dass es ein Kritikpunkt sein muss?
Gut, okay, keine weiteren Fragen. Ja, ist schon richtig. Ja, ist klar. Sobald du einer deutschen Übersetzung nachsagen würdest, dass es sehr viele Das-Fehler hat.
Ja, das stimmt. Aber das würde mir natürlich nicht passieren. Aber das kann ich in dem Fall auch gar nicht. Es gibt nämlich keine deutsche Übersetzung. Es ist rein Englisch.
Hätten wir das auch noch erwähnt. Dann
ja, hättest du nicht gelästert, hätte das nie jemand erfahren. Mensch, ja. Wieder legitimiert. Ja,
und da soll mir noch mal jemand sagen, mein Gelästere bringe nichts.
Genau, das ist ein reiner Selbstzweck. Nein.
Ich offenbare damit wichtige Informationen, wie sich das für einen Journalisten gehört.
Ja, dann wird er wieder aufgedeckt hier. Da wird der Vorhang weggerissen, damit alle sehen können, was hinter der Bühne vor sich geht. Übrigens noch eine Anmerkung, die habe ich auch noch vergessen, die mir aber wichtig ist. Die Musik, der Soundtrack des Spiels, der ist sehr schön. Das trägt wahrscheinlich auch so ein bisschen zu der Atmosphäre bei. Tatsächlich da die ganze Zeit so ein bisschen immer da gesessen und dann habe gedacht, so summ, 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 ah, das ist ein netter Soundtrack. Meine Freundin, ich habe das Spiel ja gerne abends noch irgendwie so mit dem Laptop irgendwo im Bett oder sowas und selbst die hat gesagt, so, oh, das klingt nett, was ist denn das? Dann war es mit dem Interesse auch schnell wieder vorbei, aber immerhin, der Soundtrack ist gut. Genau, ja. Oh, ich höre schon, du bist still, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich jetzt eigentlich abmoderieren müsste. Meine Damen und Herren, das war's mit der Wertschätzung zu The Last Door. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Wertschätzung, sage ich einfach, bis dahin.